So, auch von meiner Seite aus ein ganz herzliches Willkommen, alle aus fern und nah. Ich freue mich, dass wir heute diesen Gottesdienst feiern dürfen. Und ich möchte euch heute zurückführen, etwa 3000 Jahre zurück, und zwar zum König Rehabiam. Wer war dieser König Rehabiam? Habt ihr schon mal was von ihm gehört? Nun, er war ja der Sohn von König Salomo. Das heißt, er war der Sohn von dem König, von dem weisesten Menschen eigentlich, der je gelebt hat. Wenn wir jetzt mal Jesus, denke ich, ausnehmen. Darüber hinaus wissen wir ja aus 1. Könige 14 und 2. Chronik 12, dass er ja 41 Jahre alt war, als er König wurde. Und dass er 17 Jahre in Jerusalem regierte. Ungefähr in der Zeit von 931 bis 913 vor Christus. Allerdings war er im Gegensatz zu seinem Vater nur noch König über Juda und Benjamin und nicht mehr über ganz Israel, weil sich nämlich 10 Stämme unter der Führung Jerobeams von Rehabiam abspalteten. Das heißt, Rehabiam war letztlich für die Reichsteilung verantwortlich, dass Israel sich in ein Nordreich und in ein Südreich aufgespaltet hat. Und darauf werden wir nachher ja auch noch zu sprechen kommen. Seine Mutter war ja Nama, die Ammoniterin. Insgesamt hatte er 78 verschiedene Frauen, davon 60 Nebenfrauen. An Frauen hat es ihm also nicht gemangelt, an Kinder übrigens auch nicht. Er hatte nämlich 88, 28 Söhne und 60 Töchter. Zumindest in dieser Beziehung, also was die Frauen betrifft, folgte er ganz dem Beispiel seines Vaters Salomo. Und wie wir ja alle wissen, hatte der ja noch ein paar mehr Frauen. Dies einmal zu den nüchternen Fakten. Für uns aber viel wichtiger ist jedoch die Frage, wer war dieser Rehabiam? Was war das für ein König? Was können wir eigentlich von seinem Leben lernen? Welche Lehren können wir für unser Leben daraus ziehen? Nun, bevor ich darauf eingehe, sollten wir uns nochmal vergegenwärtigen, gerade im Zusammenhang mit den Königen Israels, dass der wahre König Gott ist. Er ist der König der ganzen Erde. So lesen wir sie auch im Psalm 47, Vers 3. Denn der Herr, der Höchste, ist gefürchtet. Ein großer König über die ganze Erde. Darüber hinaus ist Gott auch der König Israels. So heißt es in 5. Mose 33, Vers 5. Und der Herr wurde König seines geliebten Volkes. Leider hat ja Israel diesen König verworfen, als sie sich einen sichtbaren König wünschten, wie eben die Nationen um sie herum. Was er aber Gott vorausgesehen hatte. Trotzdem blieb Gott immer der wahre König. Was wir ja dann auch in der Person Jesu Christi so wunderbar vereinigt sehen. Er, der Menschensohn, ist König der Könige, der Himmel, König der Könige und Herr aller Herren, der eben über Himmel und Erde regiert. Und er ist der König Israels und König über dein und mein Leben. Ist uns das bewusst? Und wenn ja, haben wir unser ganzes Leben eigentlich seiner Königsherrschaft untergeordnet? Nicht mehr und nicht weniger möchte eigentlich Gott von uns, dass wir seine Königsherrschaft, seine Regentschaft auch über unser Leben anerkennen. Seht ihr, und das sollte eben auch für die Könige Israels gelten. Auch sie sollten ihr Königtum unter der Führung und Leitung Gottes ausüben. Immer in diesem Bewusstsein, dass Gott der wahre König ist. Und damit kommen wir jetzt wieder zurück zum König Rehabiam. Über ihn heißt es in 2. Chronik 12, Vers 14 als Fazit über sein Leben: Aber er tat, was böse war. Denn er richtete sein Herz nicht darauf, den Herrn zu suchen. Das war das Fazit über sein Leben, Gottes Fazit. Das heißt, Rehabiam bemühte sich nicht darum, dem Herrn zu dienen, in seinem Gesetz, in seinen Geboten zu leben, sondern er tat, was Unrecht war. Und von daher ist er natürlich in vielerlei Hinsicht ein Negativbeispiel, dem wir nicht nacheifern sollten, aber von dessen Fehlern und falschen Entscheidungen wir eigentlich viel lernen können. Was sind solche Fehler gewesen? Nun, zum einen war Rehabiam ein Mann, der weisen Rat in den Wind schlug. Er war ein Mann, der weisen Rat in den Wind schlug. Und damit eigentlich alles kaputt machte, was sein Vater, das war ja Salomo, und sein Großvater David aufgebaut hatten. Wie kam es eigentlich dazu? Nun, als Rehabiam als König eingesetzt werden sollte, also als Nachfolger ja von seinem Vater Salomo, da bat ihn das Volk, das schwere Joch, das seit seinem Vater auf ihnen lastete, zu erleichtern. Also die letzten Lebensjahre von Salomo waren auch nicht mehr gut. Das muss man dazu wissen. Daraufhin beriet er sich zuerst mit den erfahrenen Ältesten, die noch unter seinem Vater Salomo dienten. Und seht ihr, die gaben ihm jetzt den weisen Rat, der Bitte des Volkes nachzukommen. Erleichtere ihren Dienst, komm ihnen entgegen und du hast sie für immer gewonnen. Doch dieser Rat passte wohl seinem Hochmut nicht. Nachgeben, klein beigeben, ich? Niemals. Und so beriet er sich mit den Jüngeren, sprich mit seinen Altersgenossen. Und die wiederum rieten ihm genau das Gegenteil. Von wegen Erleichterung, verschärfe ihren Dienst noch. Schließlich bist du doch Rehabiam. Und dieser Rat war genau nach seinem Geschmack. Es entsprach einem seinem Herrschergelüste und gewalttätigen Sinn. Doch was war jetzt die logische Folge? 10 Stämme fielen von ihm ab. Wenn das so ist, so haben sich die 10 Stämme Israels gesagt, dann guck mal, wo du bleibst. Und haben sich von ihm verabschiedet. Aber hier seht ihr schon, was für ein Mann Rehabiam war. Er war nicht weise, sondern er war ein Narr, der durch seine unvorstellbar dumme Entscheidung eigentlich dafür verantwortlich war, dass das Reich seines Vaters völlig auseinandergebrochen ist. Ja, durch ihn fiel Juda innerhalb kürzester Zeit vom glänzenden Reich zur politischen Bedeutungslosigkeit herab. Und das alles, obwohl er eigentlich die besten Voraussetzungen ja mitbrachte. Schließlich, ich habe es ja bereits erwähnt, war er der Sohn eines ungemein weisen Vaters, dessen salomonische Weisheit ja weltberühmt war. Man redet ja heute noch davon. 41 Jahre lang konnte er von ihm lernen, konnte ihn beobachten, konnte sehen, wie er regiert und wie er Entscheidungen getroffen hat. Aber anscheinend hat er nicht viel von ihm gelernt. Denn gleich bei seiner ersten Bewährungsprobe hat er auf der ganzen Linie versagt. Aber seht ihr, das ist ja ein Phänomen, das wir bis heute beobachten können. Dass Söhne oder auch Töchter innerhalb kürzester Zeit das zugrunde richten können, was ihre Väter über Jahrzehnte, vielleicht sogar über Jahrhunderte aufgebaut haben. Sei es jetzt eine Firma oder ein Erbe oder einen guten Ruf. Seht ihr, ein weiser Vater garantiert noch keinen weisen Sohn. Wobei hier natürlich noch eins dazukommt, nämlich dass Salomo durch seinen Abfall von Gott im Alter hier schon die Grundlage für diese Reichsteilung gelegt hatte. Denn Gott hatte ihm ja mitgeteilt, dass sein Reich unter seinem Sohn aufgeteilt werden würde. Auf das wird auch in 2. Chronik 10, Vers 15 ja nochmals Bezug genommen, wo es ja heißt, so hörte der König nicht auf das Volk. Warum nicht? Denn es war eine Wendung von Seiten Gottes, damit der Herr sein Wort aufrecht hielte, dass er durch Abia, den Siloniter, zu Jerobeam, dem Sohn des Nebat, geredet hatte. Er hatte ihm damals vorausgesagt, dass er, Jerobeam, jetzt König über die 10 Stämme Israels werden sollte. Das hatte Gott ihm praktisch verheißen. Rehabiams Reaktion ist also auch im Licht von Gottes souveränen Plänen zu sehen. Und trotzdem sollten wir hier von der Torheit Rehabiams lernen. Und genau überlegen, auch welchen Ratgebern wir unser Ohr leihen, auf wen wir hören. Im Psalm 1 heißt es ja mal, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt. Der Teufel wird uns immer wieder versuchen, vom Weg abzubringen, unsere Gedanken und Entscheidungen in eine falsche Richtung zu lenken. Oft auch durch ungläubige Menschen. Und dagegen gibt es eigentlich nur ein Mittel, nämlich Gottes Wort. Sein Wort, so heißt es ja, macht die Einfältigen klug. Und deshalb prüfen wir immer wieder unsere Entscheidungen und Wege an diesem Wort hier, an der Bibel. Lassen wir uns von Gottes Wort prägen, damit wir eben nicht in die Irre gehen. Und wohl uns, wenn wir auch Menschen um uns haben und um Menschen wissen, die in Gottes Wort gegründet sind und die uns von seinem Wort her Ratschläge geben können. Rehabiam hat auf die falschen Ratgeber gehört, mit verheerenden Konsequenzen. Aber er war nicht nur ein Mann, der nicht auf Gottes Volk hörte, sondern er war eben auch ein Mann, der sich von Gottes Wort abwandte. So lesen wir in 2. Chronik 12, Vers 1 folgendes. Und es geschah, als die Königsherrschaft Rehabiams gefestigt und er stark geworden war, verließ er das Gesetz des Herrn und ganz Israel mit ihm. Wie wir ja am Anfang schon festgestellt haben, war Rehabiam nach seiner unweisen Entscheidung ja nur noch König über Juda und Benjamin. Und in den ersten 3 Jahren erlebte sein Reich auch einen großen Aufschwung. Denn während Jerobeam im Nordreich einen fürchterlichen Götzendienst einführte, wurde unter der Leitung von Rehabiam die Verehrung des Gottes Israels gepflegt. Also wie gesagt, in den ersten 3 Jahren. Mit der Folge, dass viele Leviten und Priester das Nordreich verließen und nach Jerusalem zogen, damit sie den Gott Israels verehren konnten. So lesen wir es in 2. Chronik 11, 13 bis 17. Ich möchte uns mal diese 5 Verse lesen. Und die Priester und die Leviten, die in ganz Israel waren, stellten sich bei ihm ein aus allen ihren Gebieten. Denn die Leviten verließen ihre Weideplätze und ihr Besitztum und zogen nach Juda und nach Jerusalem. Denn Jerobeam und seine Söhne hatten sie aus dem Priesterdienst des Herrn verstoßen und er hatte sich Priester angestellt für die Höhen und für die Bocksdämonen und für die Kälber, die er gemacht hatte. Und ihnen folgten aus allen Stämmen Israels die, die ihr Herz darauf richteten, den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Sie kamen nach Jerusalem, um dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, zu opfern. Und sie unterstützten das Königreich Juda und stärkten Rehabiam, den Sohn Salomos, 3 Jahre lang. Denn 3 Jahre lang gingen sie auf dem Weg Davids und Salomos. Merkt ihr, 3 Jahre lang waren sie auf einem guten Weg. Und Gott hatte sie gesegnet. Rehabiam ist erstarrt. Und warum? Weil sie in diesen 3 Jahren auf dem Weg Davids und Salomos gingen. Das heißt, in diesen ersten drei Jahren beachtete man noch die Ordnungen Gottes. Man hielt sich noch an sein Gesetz, sprich an sein Wort. Doch dann, quasi auf dem Höhepunkt seiner Macht und seines Erfolges, kam die Wende. Wie wir es ja gerade in 2. Chronik 12, Vers 1 gelesen haben. Und plötzlich hielt es weder Rehabiam noch sein Volk für nötig, weiterhin Gott zu vertrauen und auf seinen Wegen zu gehen. Und wie schlimm dieser Abfall war, wird uns ja in 1. Könige 14, Abvers 22 berichtet. Da heißt es nämlich, und Juda tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie reizten ihn zur Eifersucht durch ihre Sünden, die sie begingen, mehr als alles, was ihre Väter getan hatten. Und auch sie bauten sich Höhen und Gedenksteine und Ascherim auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum. Und es waren auch Tempelhure im Land. Sie taten nach allen Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Sie taten nach allen Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Was für eine fürchterliche Aussage. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist, was das eigentlich bedeutet. Es bedeutet, dass sie schlimmsten Götzendienst trieben und moralisch in gräuliche Perversionen verfielen. Wie zum Beispiel Blutschande, Homosexualität, Sodomie, Sex mit Tieren und so weiter. Dazu brachten sie dem Götzen Moloch Kinderopfer dar, indem sie Kinder im Feuer verbrannten, quasi als Gottesdienst. Furchtbare Dinge, die sich hier abspielten. Ihr könnt übrigens die ausführlichen Einzelheiten mal in 3. Mose Kapitel 18 nachlesen. Dort heißt es dann nämlich nach der Aufzählung all dieser Gräuel, und ihr sollt meine Vorschriften halten, damit ihr keine der gräulichen Bräuche übt, die vor euch geübt worden sind. Ihr sollt euch nicht durch sie unrein machen. Ich bin der Herr, euer Gott. Aber seht ihr, genau so haben sie jetzt gelebt. Jetzt können wir natürlich fragen, wie ist sowas möglich? Dass man drei Jahre lang in der Nachfolge steht, in Gottes Ordnungen wandelt, und dann plötzlich auf völlig falsche Wege abdriftet. Nun, interessant ist ja, in welchem Zusammenhang dieser Abfall von Gott in 2. Chronik 12 ja erwähnt wird. Dort heißt es nämlich, und es geschah, als die Königsherrschaft Rehabiams gefestigt und er stark geworden war, verließ er den Herrn. Hoffnung für alle übersetzt es so, als Rehabiam seine Herrschaft gefestigt und zu einem mächtigen König geworden war, hielt er sich nicht mehr an das Gesetz des Herrn. Wann ist er abgefallen? Als er stark, als er mächtig geworden war. Das heißt, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, da hat er sich jetzt quasi von Gott emanzipiert. Seht ihr, und das sollte uns eigentlich alles sehr nachdenklich stimmen. Nicht umsonst heißt es ja, Macht verdirbt den Charakter oder Erfolg verblendet. Und oft blendet er oder verblendet er. Er führt dazu, dass wir oft hochmütig und stolz werden, anstatt demütig auf dem Teppich zu bleiben. Und uns daran erinnern, dass wir alles, was wir haben, nur ihm, nämlich Gott, zu verdanken haben. Aber gerade das hatte Rehabiam anscheinend vergessen. Dass sein Erfolg und Gelingen eigentlich nur Frucht seines Gehorsams war. Seines Wandels in Gottes Geboten. Stattdessen hat er vielleicht jetzt gedacht, was soll ich mich ständig von so einem Gesetz gängeln lassen? Wer bin ich denn? Von jetzt an mache ich, was ich will. Außerdem habe ich ja Wichtigeres zu tun, als mich die ganze Zeit mit Bibellese zu beschäftigen. Das ist doch vergeudete Zeit. Was bringt es schon? Durch meinen Einsatz und durch meine klugen Entscheidungen habe ich es so weit gebracht. Was brauche ich jetzt noch Gott dazu? Jeder soll doch so leben, wie er es für richtig hält, oder? Und so hat er sich eben, als es ihm rundherum gut ging, auf dem Zenit seiner Macht von Gott verabschiedet. Doch was wir hier bei Rehabiam sehen, lässt sich ja in unserem persönlichen Leben genauso beobachten, wie im Leben eines Volkes insgesamt. Denn betrachten wir doch jetzt mal unser christliches Abendland. Zu was hat uns denn unser Wohlstand und unser hoher Lebensstandard, unser Reichtum geführt? Hat dadurch die Gottesfurcht in unserem Land zugenommen? Lesen wir heute mehr die Bibel? Sind die Kirchen heute voller? Wird Gott heute mehr gedankt als früher? Orientieren wir uns heute mehr an Gottes Worten, an Gottes Geboten, an biblischen Werten und Normen, als zum Beispiel nach dem Krieg, wo Not und Elend geherrscht hat, wo Deutschland am Boden war? Genau das Gegenteil ist doch der Fall. Wir leben heute als Deutsche immer noch im ungeheuren Wohlstand, im Vergleich zu den meisten anderen Menschen auf dieser Welt. Aber unser Volk wird immer gottloser. Biblische Werte und Normen werden auf den Kopf gestellt und völlig aufgelöst. Es ist eine Zeit, wo Gräuel, Sünden wie gerade Homosexualität uns als eine normale Lebensform verkauft wird. Und eine Gräuelparade die andere jagt. Schließlich sind wir ja ungeheuer fortschrittlich. Aber seht ihr, das ist kein Fortschritt. Das ist ja auch keine neue Moral, sondern eine auferstandene Unmoral. Die gab es schon vor Tausenden von Jahren. Schließlich wurde Sodom und Gomorra genau wegen dieser Sünde von Gott eingeäschert. Ist also nichts Neues. Oder denkt an Abtreibung. Abtreibung, sprich millionenfacher Mord im Mutterleib, ist heute fast völlig legalisiert. Wer abtreiben will, kann abtreiben. Aber gerade den Linksparteien wie Grüne, SPD und Linken selber geht es ja noch nicht weit genug. Sie fordern ja eindeutig ein Recht auf Abtreibung. Quasi Abtreibung als ein Menschenrecht. Und deshalb sollen diese Abbrüche, was für ein verniedlichendes Wort für Mord, ja auch entkriminalisiert werden. Sprich, sie soll eigentlich ganz aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden. Also straffrei bleiben. Ganz nach dem Motto, mein Bauch gehört mir. Und ich allein soll das Recht haben zu entscheiden, ob jemand leben soll oder nicht. Schlein meine Entscheidung. Für solche Werte treten diese Parteien ein. Ich gebe hier keine Wahlempfehlung, nicht, dass mich irgendjemand falsch versteht. Ich kann nur sagen, gerade auch jetzt im Hinblick auf die Wahl, beschäftigt euch mal mit den Wahlprogrammen der einzelnen Parteien. Und vor allem mit der Partei, die ihr wählen wollt. Ob die Werte dieser Partei auch mit euren Werten und hoffentlich biblischen Werten im Einklang stehen. Ob ihr das vertreten könnt. Ich denke, das ist doch die entscheidende Frage. Können wir uns mit diesen Werten eins machen? Oder denkt an diesen ganzen Genderwahnsinn, der im Grunde ja nichts anderes ist als ein Aufstand gegen die Schöpfungsordnung Gottes. Ich kann da heute nicht näher drauf eingehen. Es gibt gute Bücher drüber, wie zum Beispiel das Buch hier von Michael Kotsch, Abschied von den Geschlechtern. Das hat er schon vor etlichen Jahren geschrieben, aber ist heute immer noch genauso aktuell. Jeder soll sein Geschlecht selber wählen können. In Schottland soll jetzt ab 4 Jahre jedes Kind selber entscheiden können, was es für ein Geschlecht haben will. In so einer Welt leben wir. Ich sage, wenn das jemand möchte, ich kann es ihm gerne mal ausleihen. Abschied von den Geschlechtern. Und so könnten wir noch eine ganze Weile fortfahren hier heute Morgen. Aber ich möchte nur fragen, leben wir heute in einer anderen Zeit wie Rehabia? Sind wir nicht als Volk schon genauso weit von Gott abgefallen? Und auch in unserem persönlichen Leben können wir dieses Verhalten ja auch immer wieder beobachten. Wenn es uns schlecht geht und wir in Not sind, dann rufen wir zu Gott und lassen uns von ihm helfen. Und wenn es uns wieder gut geht, dann vergessen wir Gott. Zumindest ist es bei vielen der Fall. In der Not kommt man zu Gott und anschließend ist er wieder völlig vergessen. Er ist dann vielleicht noch Teil unserer Freizeitbeschäftigung, so eine Art Hobby. Aber er ist nicht mehr unser Herr, den wir wirklich verehren. Und seht ihr, das wird über kurz oder lang schiefgehen. Wir werden ernten, was wir sehen. Paulus sagt es ja mal so, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Und von daher prüfen wir uns doch heute Morgen mal, ob uns unsere vermeintliche Sicherheit, unser Wohlstand, unser beruflicher Erfolg nicht auch schon von Gott weggebracht hat. Und wir mehr auf uns selber vertrauen und nicht mehr auf Gott. Wie gesagt, beim Rehabiam war das so. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, so etwas wird über kurz oder lang schiefgehen. Wenn wir uns von Gott verabschieden und nicht mehr nach seinem Willen fragen, dann wird er sich ja von uns verabschieden. So heißt es hier in 2. Chronik 12, 2 bis 5. Und es geschah im 5. Jahr des Königs Rehabiam, da zog Schishak, der König von Ägypten, gegen Jerusalem herauf. Denn sie hatten treulos gegen den Herrn gehandelt. Mit 1200 Streitwagen und mit 60.000 Pferden. Und das Volk, das mit ihm aus Ägypten kam, war nicht zu zählen. Libyer, Sukkiter und Kuschiter. Und er nahm die befestigten Städte ein, die Juda gehörten, und kam bis vor Jerusalem. Da kam der Prophet Schemaja zu Rehabiam und zu den Obersten von Juda, die sich vor Schishak nach Jerusalem zurückgezogen hatten, und sagte zu ihnen, so spricht der Herr, ihr habt mich verlassen, darum habe ich euch verlassen und euch in die Hand Schishaks gegeben. Merkt ihr hier, dieser Einfall der Ägypter nach Juda war die direkte Folge ihres Ungehorsams, ihres Abfalls von Gott. Und Gott lässt ihnen das auch durch diesen Propheten Schemaja mitteilen. Hört mal zu, Rehabiam und die Obersten von Juda. Ihr habt mich verlassen, darum habe ich auch euch verlassen und euch in die Hand Schishaks gegeben. Das, was ihr gesät habt, seht ihr, das erntet ihr jetzt. Es ist die direkte Folge eures Abfalls von mir. Und so konfrontiert Gott sie mit ihrer Sünde. Und merkt ihr hier wieder, Abfall vom Gesetz, sprich vom Wort Gottes, ist gleichbedeutend mit dem Abfall von Gott. Wer Gottes Wort nicht beachtet und nicht ernst nimmt, der verachtet Gott. Wir können das nicht trennen. Wir können nicht tun, was wir wollen und sein Wort links liegen lassen und meinen, Gott wäre noch auf unserer Seite. Das funktioniert nicht. Aber Gott, und das können wir in der Bibel ja immer wieder beobachten, lässt uns ja nicht ohne Vorwarnung ins Verderben laufen. Nein, seine Liebe führt eigentlich immer wieder dazu, dass er den Schuldigen warnt. Und die Reaktion auf dieses Prophetenwort ist ja hier auch sehr erstaunlich oder erfreulich. Sie geben nämlich Gott Recht. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt hier. Rehabiam war auch ein Mann, der sich vor Gott demütigte. So lesen wir hier ja in 12, Vers 6. Und die Obersten von Israel und der König demütigten sich und sagten, Der Herr ist gerecht. Der Herr ist gerecht. Oft mussten ja Propheten sterben, wenn sie solche Botschaften übermittelten. Aber hier ließen sich die Oberen des Volkes und auch Rehabiam angesichts der aussichtslosen Lage zur Besinnung rufen. Sie haben sich, so heißt es hier ja, vor Gott gedemütigt. Das heißt, sie gaben Gott Recht und gaben damit zu, jawohl Herr, du handelst richtig, wenn du uns jetzt strafst. Wir haben gesündigt. Wir verdienen, was uns jetzt geschieht. Du bist vollkommen im Recht und wir im Unrecht. Da war kein Versuch, sich vor Gott zu rechtfertigen oder jetzt ihr Verhalten in irgendeiner Weise zu entschuldigen. Nein, sie haben sich zu ihrer Sünde gestellt. Seht ihr, und das Gleiche müssen auch wir tun, wenn wir Vergebung bei Gott erfahren wollen. Uns nämlich klar zu unserer Sünde stellen. Ihm unsere Sünden ohne Wenn und Aber zu bekennen. Ihm sagen, jawohl, Herr Jesus, ich habe gesündigt. Ich habe das und das getan. Und ich habe nichts zu meiner Entschuldigung vorzubringen. Du bist gerecht. Wer so zu Jesus kommt, der darf wissen, dass Jesus ihm vergibt. Weil er gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das Gleiche sehen wir hier ja auch bei Rehabiam. Rehabiam demütigt sich vor Gott. Und wie reagiert Gott? Nun, Gott erbarmt sich über Juda und vernichtet sie nicht vollends. So lesen wir hier so in Vers 7 und 8. Als aber der Herr sah, dass sie sich gedemütigt hatten, geschah das Wort des Herrn zu Schemaja, sie haben sich gedemütigt. Ich will sie nicht vernichten und will ihnen bald Rettung geben und mein Zorn soll sich nicht durch Schishak über Jerusalem ergießen. Doch sollen sie ihm zu Knechten sein, damit sie meinen Dienst und den Dienst der Königreiche der Länder unterscheiden lernen. Seht ihr, manchmal muss Gott auch uns, die wir seine Kinder sind, hart anfassen. Aber er tut es eigentlich immer, um uns zur Umkehr zu rufen. Quasi zur Züchtigung, damit wir zur Einsicht kommen und umkehren. Und vielleicht ist heute Morgen auch so ein Ereignis oder so ein Zeitpunkt, wo Gott dich zur Umkehr ruft. Dir die Chance geben möchte, dein Leben wieder in Ordnung zu bringen, vielleicht zum ersten Mal überhaupt. Jesus lädt dich ein. Wer zu mir kommt, sagt er, den werde ich nicht hinausstoßen. Bei Gott finden wir jederzeit Hilfe und Erbarmen. Und es gilt für jeden von uns. Egal wie weit wir uns im Moment vielleicht von ihm entfernt haben. Gott ruft uns zur Umkehr. Weil er nicht möchte, dass wir kaputt gehen oder sogar verloren gehen. Die Frage ist nur, wie reagieren wir auf solche Warnungen? Nehmen wir sie ernst? Oder machen wir einfach weiter wie vorher? Rehabiam und seine Obersten, die haben sich gedemütigt. Sie haben auf Gottes Warnung gehört. Und was waren die Folgen? Nun, Gott hat ja nicht zugelassen, dass ganz Jerusalem mit Rehabiam und seinen Obersten verdirbt. Ja, Gott hat ihnen vergeben. Aber was er hier aussät, Narben bleiben. Die Folgen mussten sie trotzdem tragen. Das heißt, Gott hat nicht einfach den alten Zustand wiederhergestellt. So werden ja die Schätze im Tempel und im Hause des Königs von den Ägyptern geraubt. Sogar die goldenen Schilde, die Salomo hat machen lassen und Zeichen seines unerschöpflichen Reichtums waren, wurden entfernt. Seht ihr, und so ist es ja auch in unserem Leben. Gott ist gnädig und barmherzig. Er vergibt, wenn wir sündigen und wenn wir mit aufrichtigem Herzen unsere Sünden bekennen. Aber Sünde, und das sehen wir eben auch hier, geht nicht spurlos an uns vorbei. Die Folgen der Sünde müssen wir tragen. Hat zum Beispiel jemand Geld unterschlagen, so wird Gott ihm vergeben, wenn er sie ihm bekennt. Aber er muss das Geld zurückzahlen, vielleicht lebenslang. Oder wer mit Drogen oder Alkohol sein Leben zerstört, dem kann Gott vergeben. Aber körperliche Schäden bleiben oft zurück. Die sind deswegen nicht einfach weg. Und deshalb sollten wir uns gut merken, Sünde führt nicht zur Reife. Sünde wird uns nie zum Vorteil gereichen, sondern Sünde wirkt immer zerstörerisch. Und deshalb lernen wir doch heute Morgen aus den Fehlern Rehabiams. Und sind wir Menschen, die das tun, was Gott wohlgefällig ist, indem wir ständig unser Herz darauf richten, den Herrn zu suchen und seinen Willen zu tun. Da passt ein gutes Wort aus Amos. Suchet mich. Wie geht's weiter? So werdet ihr leben. Suchet mich, so werdet ihr leben. Damit es nicht einmal auch über unser Leben heißt, aber er tat, was böse war. Denn er richtete sein Herz nicht darauf, den Herrn zu suchen. Was sich letztlich immer wieder darin zeigt, dass wir nicht auf sein Wort hören. Amen.